Ein schottischer Landbesitzer, er konnte fürchterlich zornig werden, wenn die Dinge nicht so liefen, wie er es wollte. Und nach einem Ausbruch seines Jähzorns erklärte er beschwichtigend einem seiner Angestellten: Du siehst, Alexander, diese Heftigkeit dauert bei mir nie lange. Es kommt immer bald wieder bei mir zurecht. Und der Knecht Alexander, er antwortete seinem Herrn mutig: Ja, und wenn es bei Ihnen wieder zurechtgekommen ist, dann dauert es auch gar nicht lange, dass Sie wieder ebenso heftig werden. Zorn ist ein heftiger und leidenschaftlicher Ärger oder Unwille über etwas, über eine Person oder über eine Situation. Aber als Sünde wird Zorn viel zu wenig beachtet und gleichzeitig viel zu schnell entschuldigt von uns. Zorn, es gehört wie irgendwie eine normale Gefühlsregung einfach so zu dem Spektrum der menschlichen Emotionen. Es kocht halt manchmal über. Das kennst du doch auch, oder? Es dauert nur eine Minute, dann ist es schon wieder vorbei, dann habe ich mich wieder im Griff. Hast du dich schon mal an überkochenden Wasser verbrüht? Das Wasser kocht auch nur ganz kurz über. Aber der Schmerz an der Hand, er bleibt tagelang. Und so ist es auch mit dem Zorn. Vielleicht kocht es nur kurz, aber es wirkt dennoch großen Schaden. Die Bibel, sie entschuldigt sündigen Zorn nicht, sondern sie warnt davor. Und so auch in unserem Predigtext heute. Jakobus, er warnt vor Zorn. Dein Zorn hilft nicht, lautet diese Predigt, der Titel dieser Predigt. Dein Zorn hilft nicht. Und bevor du innerlich abschaltest, Zorn ist nicht immer nur das, was wie ein Vulkan explodiert und ausbricht. Zorn, der kann auch im Stillen und im Kalten das Herz umschließen. Ja, Zorn ist ein Thema für uns alle. Und darum spricht auch der weise Gemeindeleiter Jakobus den Christen in der Zerstreuung, in den unterschiedlichen Gemeinden, in den Ländern umher. Er spricht von dieser Schwierigkeit, von diesem Problem des Zorns. Gerade da, wo sie so viel Ungerechtigkeit und so manche Leiden ausgesetzt sind. Er weiß und er hat Erfahrung genug zu erkennen, hier besteht die reale Gefahr in manchen Fällen sogar ist es bereits Realität, dass auch in den Gemeinden Zorn untereinander ausbricht. Dass die Gemeindeglieder untereinander zornig aufeinander werden, gegeneinander werden. Wir reden hier von der ersten Generation der Christen, von denen, die in der Zeit der Apostel lebten. Manchmal haben wir eine etwas zu romantische Sicht davon, wie es damals war, alles so in Harmonie und Eintracht. Jakobus, er weiß, der Zorn lauert auch hier. Selbst bei denen, die wiedergeboren sind und die in so mancher Not sich versammeln zur Gemeinschaft. Und dennoch ist Zorn ein Problem. Und das, was Jakobus den Christen damals erklärte, das müssen auch wir heute hören. Und das, was den Christen damals in der Gefahr des Zorns geholfen hat, das hilft auch uns im täglichen Kampf gegen den Zorn in unseren Herzen. Darum schlagt doch mit mir auf, Jakobus Brief, Kapitel 1, und wir lesen die Verse 19 bis 21. Jakobus Brief, Kapitel 1, ab Vers 19. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Der erste Punkt lautet: Dein Zorn verbessert nicht die Umstände. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Ihr wisst es doch, meine geliebten Brüder, Jakobus, er geht davon aus, dass die Christen diese Lektion eigentlich schon kennen. Es ist nichts Neues, was er ihnen hier erzählt. Aber gleichzeitig ermahnt er sie auch, sich doch neu an das zu erinnern, was sie eigentlich schon wissen sollten. Was wussten nun die Christen? Jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Dieser Vers ist durchaus einer der bekannteren und vielleicht auch öfters zitierten Verse aus dem Jakobusbrief. Doch wann wird er von uns zitiert? Wann kommt uns dieser Vers in den Sinn? Wenn jemand zu viel quatscht, oder? Und lieber mal etwas mehr schweigen sollte. Jeder Mensch sei schnell zum Hören, aber langsam zum Reden. Und das ist ein durchaus weiser Rat. Und die Sprüche Salomos sind voll von ähnlichen Ermahnungen. Dass man aufpassen sollte, dass man nicht zu viel redet. Dass man aufpassen sollte auf seine eigene Zunge. Doch ich bin der Überzeugung, Jakobus geht es hier nicht hauptsächlich um das Reden. Darauf kommt er später auch noch zu sprechen. Es gibt einige auch bekannte Beispiele und Bilder, die er gebraucht mit der Zunge. Aber hier geht es ihm um etwas anderes. Der Zorn ist nicht nur ein Anhängsel nach dem Motto, also seid langsam zum Zorn, langsam zum Reden. Und ja, das gilt auch irgendwie für den Zorn. Sondern er begründet die Untauglichkeit von Zorn ganz ausdrücklich in Vers 20. Denn eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Und hier spricht er gar nicht mehr von dem Reden. Das Thema Zorn muss einmal für sich selbst behandelt werden. Und ich glaube, es gehört zu dem Problem, dass wir mit dem Hören und Reden uns viel mehr beschäftigen. Und selbst wenn wir diesen Vers lesen, dann kommen uns Situationen in den Sinn, wo wir vielleicht einen den Rat geben würden, ja, sei mal langsamer im Reden. Aber der Zorn, das kommt uns gar nicht so sehr in den Sinn, in welcher Situation das denn hier hineinpasst. Und ich glaube, das gehört zum Problem von unserer Sicht auf den Zorn. Wir sind so schnell dabei, unseren Zorn zu rechtfertigen. Es gibt doch auch den gerechten und heiligen Zorn. Vielleicht kommt einem, dem einen oder anderen von euch das schon in den Sinn. Was ist denn mit dem gerechten Zorn? Und es stimmt, wir lesen das in der Bibel. Wir lesen zum Beispiel von Jesus, dass er einen Mann heilen will mit einer verdorrten Hand. Aber an einem Sabbat. Und er fragt die umherstehenden Pharisäer und er erkennt, was in ihrem Herzen ist. Und dann heißt es, er blickte mit Zorn umher, betrübt über die Verhärtung ihres Herzens. Oder Paulus, als er in Athen umherspaziert, sieht er lauter Götzenstatuen. Und es heißt, er ergrimmte im Geist. Es war ein echter, ein heiliger Zorn über zerstörerische Sünde. Zorn über Sünde. Aber Jakobus sagt hier, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Das klingt schon sehr absolut, oder? Und ich denke, es hat zwei Gründe, warum Jakobus das hier so deutlich aufzeigt. Zum einen ist echter heiliger Zorn verschwindend selten. Es kommt einfach viel zu selten vor. Wir sind wie die Donnersöhne, Johannes und Jakobus. Kennt ihr die Geschichte von den Jüngern, die aus Zorn Feuer vom Himmel beten wollen, als die Samaritaner Jesus nicht aufnehmen wollten? Und was war in ihrem Sinn? Das ist heiliger Zorn. Aber Jesus ermahnt sie sehr streng. Sie hatten eine falsche Gesinnung. Sie hatten eine falsche Gesinnung. Es war kein heiliger Zorn. Es war ein stolzer Zorn. Ja, heiliger und gerechter Zorn ist vermutlich die häufigste Selbstdiagnose der Christen, aber die Bibel diagnostiziert es äußerst selten. Äußerst selten. Wir sind zu schnell dabei, unseren Zorn als heiligen Zorn zu rechtfertigen. Aber die Bibel mahnt davor, dass wir uns sehr leicht täuschen können, dass wir eine falsche Gesinnung im Herzen haben. Und der zweite Grund für Jakobus' Aussage ist der, dass selbst da, wo es rechtmäßigen und echten heiligen Zorn über Sünde gibt, dieser Zorn an und für sich nicht zur Lösung oder Klärung des Problems beiträgt. Jakobus sagt nicht, eines Mannes Zorn ist nicht gerecht bei Gott, sondern er sagt, eines Mannes Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Es geht um die Wirkung, es geht um die Konsequenz. Was mache ich mit meinem Zorn? Was erhoffe ich mir von diesem Zorn? Wie gebrauche ich diesen Zorn? Nun, was ist mit der Gerechtigkeit Gottes gemeint? Da müssen wir etwas aufpassen, denn dieses Wort Gerechtigkeit, es gehört zu den wichtigsten Worten der Bibel und beschreibt doch eine gewisse Bandbreite an Aspekten. Und wenn wir hier etwas vertauschen, dann kommen wir manchmal in einer falschen Richtung raus. Gerade bei Jakobus ist das durchaus ein Thema in der Auslegung. In unserem Fall geht es nicht um die Gerechtigkeit als Eigenschaft Gottes. Also unsere Taten machen Gott nicht erst gerecht. Wir wirken die Gerechtigkeit für ihn sozusagen, damit er gerecht wird. Es geht auch nicht um die Rechtfertigung als Gerechtsprechung. Also unsere Taten erklären uns nicht gerecht vor Gott. Aber es geht um ein Verhalten in dieser Welt, was dem Absichten und Willen Gottes entspricht und uns als Gottes Kinder kennzeichnet. Es geht darum, inwiefern wir Anteil haben an dem, was Gott durch uns in dieser Welt wirken will. Seine Gerechtigkeit. Zorn bewirkt niemals das, was Gott durch uns in diesem Leben erreichen möchte, wozu er uns gebrauchen will. Zorn gehört nicht zu den Instrumenten, die Gott im Leben eines Christen gebrauchen will für sein Werk. Denn Zorn sinnt auf Rache. Zorn sucht Strafe. Zorn ruft nicht zur Einsicht. Zorn ruft nicht zur Umkehr. Zorn reicht nicht die Hand zur Versöhnung. Zorn verlangt nach Genugtuung. Die Jünger, sie wollten das samaritanische Dorf mit Feuer verbrennen lassen. Jesus wollte ihnen das Wasser des Lebens spenden. Allerdings spricht die Bibel von einem Tag des Zorns. Jesus wird wiederkommen am letzten Tag in Herrlichkeit und Kraft und er wird Gericht halten. Und wisst ihr, was in Offenbarung 6, Vers 16 steht über die Gottlosen? Sie sagen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Wisst ihr, es gibt eine Sache, die den Zorn Gottes hervorruft, nur eine: Sünde. Das Einzige, was Gott zum Zorn bringt, ist Sünde. Und es wird der Tag kommen, da wird Gott, ja Christus selbst, seinen Zorn ausgießen auf alle Sünder, die nicht Buße getan haben, die seine Gnade nicht empfangen haben. Heiliger, gerechter Zorn wird in Ewigkeit ausgeschüttet werden über die Verdammten in der Hölle. Der Zorn des Lammes wird sie quälen und kein Gottloser wird entkommen. Zorn ist eine Realität, und zwar heiliger und gerechter Zorn über Sünde ist etwas, was in Ewigkeit Bestand haben wird. Aber Jesus ist nicht Mensch geworden, um bereits den Tag des Zornes auszurufen. Sondern in seiner ersten Predigt in Nazareth ruft er das Gnadenjahr des Herrn aus, anstatt das Gerichtsjahr, anstatt den Tag des Zorns. Arme sollen gute Botschaft hören, sagt er, Gefangene sollen frei werden, Blinde sollen sehen, Zerschlagene sollen in Freiheit gesandt werden. Diese Zeit ist eine Zeit des Gnadenjahres. Und darum ist Jesus gekommen, nicht als Richter, sondern als Retter. Er hatte Grund zu gerechten und heiligen Zorn, doch er schwieg, als er gefangen wurde, als er verurteilt wurde. Er schwieg und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtung geführt wird. Er betete noch am Kreuz für die Spötter: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Du und ich und alle Menschen ohne Ausnahme haben den Zorn Gottes verdient. Verzehrendes Feuer vom Himmel. Aber Gott hat beschlossen, nicht allein seine Gerechtigkeit zu beweisen, sondern auch seine herrliche Gnade. Und darum kam Gott, der Sohn, als Mensch auf diese Welt, sanftmütig und von Herzen demütig, sagt er. Er nahm auf sich unsere Sünden und er ließ sich zu Tode verurteilen, nicht nur von den Römern, oh nein, von Gott dem Vater. Er ist vor das Gericht des Vaters getreten. Verflucht ist, wer am Holz hängt, schreibt Mose im Alten Testament. Das Kreuz von Golgatha, an dem Jesus starb, als es mitten am Tag stockfinster wurde und Jesus qualvoll schrie: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Es war der Gerichtsplatz Gottes. Gott hat seinen Zorn ausgegossen über die Sünde, die Christus trug. Es ist der Ort, an dem Jesus den heiligen und strafenden und vernichtenden Zorn Gottes trug, den du und ich verdient hätten. Jesus ertrug den Zorn Gottes stellvertretend für uns. Er bezahlte mit seinem Leben, anstatt den Zorn Gottes an uns zu vollziehen, wozu er alles Recht hätte. Und das ist das Evangelium. Das ist die gute Nachricht. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn gerettet werde. Er hält seinen Zorn noch zurück. Ja, er schüttet seinen Zorn vorzeitig auf Christus aus, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden und nicht gerichtet werden. Ja, es kommt der Tag des Zorns. Und das sollten wir niemals verleugnen. Es kommt der Tag des Zorns, ein Tag des Gerichts, wo wir alle vor den Richterstuhl Gottes treten werden. Und derjenige, der nicht an Christus glaubt, wird Rechenschaft geben müssen für seine Sünde und Zorn empfangen für seine Sünde vor dem heiligen Gott. Aber es ist Jesu Tag und nicht unser. Der Tag des Zorns ist der Tag des wiederkommenden Christus und nicht dein Tag heute. Als Christen in dieser Zeit ist unser Auftrag, das Evangelium zu verkünden, Versöhnung zu predigen und auszuleben, was es heißt, Frieden mit Gott zu haben. Aber nicht das Gericht vorwegzunehmen und den Zorn über diejenigen auszubreiten, die nicht unserer Meinung sind. Simeon und Levi, kennt ihr die Geschichte? Ihre Schwester wurde misshandelt. Und ihr Vater hat nicht entschieden genug reagiert. Doch sie waren nicht nur zornig, rechtmäßig zornig, begründet zornig. Sie handelten auch im aufbrausenden Zorn. Sie schlugen alle Männer der Stadt tot. Und am Ende war das der Grund, dass sie den Segen ihres Vaters verloren haben. Mose war zu Recht zornig auf das Volk Israel, weil sie ständig murrten, ständig haderten, ständig schimpften. Und er war nicht nur zu Recht zornig, sondern er handelte auch im Zorn, als er auf den Felsen schlug und nicht richtig zuhörte, was Gott sagte. Er sollte nur zu dem Felsen sprechen. Und dadurch verlor er das Privileg, in das verheißene Land eingehen zu können. Er durfte es nur von Ferne sehen. Und darum bemerkt Calvin, solange der Zorn das Zepter hat, ist kein Platz für die Gerechtigkeit, die Gottes Willen tut. Mit Zorn erreichen wir nicht das, was Gott wirkt in dieser Zeit. Was Gott durch uns wirken will. Der Zorn eines Menschen, eines Mannes, wirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Hier ist ein Kontrast aufgebaut. Wir Menschen, wir können nicht die Aufgabe Gottes übernehmen im Zorn. Zweitens, dein Zorn kommt nicht plötzlich. Jakobus erinnert die Christen an etwas, was sie eigentlich schon wissen, aber viel zu leicht vergessen. Und es sind hier drei praktische Ratschläge der Weisheit. Und er deutet mit diesen Anwendungen an, der Zorn kommt nicht so plötzlich und unvermittelt, wie du vielleicht manchmal denkst. Jähzorn, sagen wir. Jähzorn heißt der Zorn, der jäh, also so auf einmal ganz plötzlich hervorbricht. Aber wie bei einem Vulkan passiert vorher schon einiges unterhalb der Oberfläche. Und hier ermahnt Jakobus, kämpft gegen den Zorn, arbeitet daran, dass der Zorn nicht so ausbricht in eurem Leben. Und deswegen gibt er hier drei Ratschläge, sei schnell zum Hören. Eine häufige Ursache für Zorn ist bewusstes oder unbewusstes Missverstehen. Ich höre dem anderen erst gar nicht richtig zu. Während der andere mir seine Meinung erklärt, lege ich mir schon in meinen Gedanken meine Verteidigung zurecht. Wie ich ihm nun entgegentreten kann. Ich gehe überhaupt nicht davon aus, dass ich etwas von dem anderen lernen kann, dass ich von seinen Ansichten profitieren kann. Sondern ich überlege nur, wie ich ihn von meinen Ansichten überzeugen kann. Wie ich seine Argumente platt machen kann. Wenn ich meinem Großonkel früher eine Frage stellte, dann war ich oft irritiert. Denn nachdem ich ihn etwas fragte, dann blickte er mich eine ganze Weile einfach schweigend an. Er schaute mich einfach an und schwieg. Und zuerst dachte ich, vielleicht wird er so langsam senil, vielleicht hat er meine Frage gar nicht verstanden. Vielleicht ist er irgendwie gerade woanders. Aber dann antwortete er mir. Und anhand der Tiefe seiner Antwort merkte ich, er hat mir einfach bis zum Ende genau zugehört. Und dann überlegt, wie er auf meine Frage antwortet. Er hat mich und meine Frage so ernst genommen, dass er sich Zeit genommen hat, zu hören. Zeit genommen hat, zu überlegen. Sind wir schnell zum Hören? Das heißt, bereit zuzuhören, auf den anderen zu achten, uns etwas sagen zu lassen. Salomo, er sagt, als er um Weisheit bittet, wisst ihr, was er im Gebet sagt zu Gott? Gib mir ein hörendes Herz. Weisheit beginnt mit Hören. Gib mir ein hörendes Herz. Gerade auch da, wo es uns nicht gefällt, wo es nicht unserer Meinung entspricht, wenn wir nicht bereit sind zuzuhören, dann führt es schnell zu Missverständnissen und unnötigem Zorn. Und es ist auch ein Hinweis von bestehendem Zorn, wenn wir gar nicht mehr bereit sind zu hören. Wenn das Herz schon verhärtet ist. Und das Wichtigste dabei ist, sei schnell bereit, auf das Wort Gottes zu hören. Es ist unsere Überheblichkeit, die uns einredet, wir wüssten schon, was Gott will. Das, was ich im Kopf habe, ist ja das, was Gott will. Wir wüssten schon genau, was in der Bibel drin steht. Und wir rechtfertigen unseren Zorn als eine heilige und gerechte Sache. Als würden wir für Gott auftreten. dabei hören wir nicht auf sein Wort. Dabei hören wir nicht genau zu. Hörst du auf das Wort Gottes? Liest du die Bibel? Wirst du durch Gottes Wort überführt von deinen eigenen Fehlern? Elias Schrenk, der Evangelist, er sagte, das ist die rechte Bibelkritik. Nicht da, wo wir die Bibel kritisieren, sondern wo wir durch die Bibel kritisiert werden. Da, wo das Wort Gottes unsere Sünden aufdeckt und uns kritisiert. Und wie ist es, hörst du auf die Predigt aus Gottes Wort? Oder bist du nicht bereit oder fähig zuzuhören und aufzunehmen, weil dir etwas nicht passt oder du etwas anders siehst? Und plötzlich sind deine Ohren taub geworden, das gepredigte Wort aufzunehmen, anzunehmen, ernst zu nehmen. Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder, jeder Mensch sei schnell zum Hören und außerdem sei langsam zum Reden. Salomo schreibt in Sprüche 10, Vers 19, bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus, wer aber seine Lippen zügelt, der handelt klug. Sagte mal ein Doktor, der Mensch hat zwei Ohren, aber nur eine Zunge, das sollte uns etwas lehren. Nun, hier geht es nicht darum, möglichst wenig zu sprechen oder wie die Mönche im Mittelalter irgendwelche Schweigegelübde einzugehen oder auch nur besonders langsam zu sprechen, sondern hier geht es um die Beherrschung, um Besonnenheit. Sind wir fähig, auf unsere Worte zu achten, unsere Worte zu kontrollieren, ja, einzugrenzen, darauf zu achten, was kommt hier eigentlich über unsere Lippen? Oder findet jeder Frust und jede Traurigkeit, jedes kleine Gefühl von Benachteiligung oder Ärger und alle Emotionen viel zu schnell den Weg zum Mund, um zu klagen und verärgert zu reagieren und alles zu kommentieren und zu schimpfen? Paulus schreibt den Ephesern, kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das gut ist zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Faule Worte, unnütze Reden, Lästerei, Nörgelei und unangemessene, richtende Worte, das sind Anzeichen dafür, dass der Weg vom Herzen zum Mund viel zu kurz ist, um zu kontrollieren, ob noch etwas zu verzollen ist. Ob das eigentlich rechtmäßig auf die Lippen kommen sollte. Bedenke, was du sagst. Beherrsche deine Worte, darum geht es hier. Und vor allem prüfe deine Worte. Du kannst sie nicht zurücknehmen. Einmal ausgesprochen, wirken sie etwas. Zeugen deine Worte von Bitterkeit, von Frust, von Wut, von Zorn in deinem Herzen. Dann werden deine zornigen Worte nicht die Gerechtigkeit Gottes wirken. Nicht dazu dienen, dass Gnade entsteht, sondern schaden und verletzen und niederreißen. Und darum vor allem, sei langsam zum Zorn. Zorn geht einher mit einer falschen Hoffnung. Eine falsche Hoffnung. Und deswegen begründet Jakobus es hier, denn eines Mannes Zorn bewirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Wenn wir im Zorn handeln, hoffen wir, dass wir Gerechtigkeit wirken können, dass wir Ordnung schaffen können. Du leidest unter Ungerechtigkeit, du bist betrübt über die Boshaftigkeit in dieser Welt, über die mangelnde Liebe oder den um sich greifenden Egoismus, den du überall siehst, und du bist erschüttert über die Skrupellosigkeit, über die Unbarmherzigkeit um dich herum oder schlicht über die Benachteiligung, die du erlebst. Und du hättest nicht übel Lust, in einem Rundumschlag für Ordnung zu sorgen. Alle Verbrecher zu bestrafen, alle Sünden aufzudecken und im Zorn Gerechtigkeit zu schaffen. Aber weißt du was? Alle deine Anstrengungen wäre fruchtlos. Jakobus, er warnt uns vor dieser Haltung, vor dieser falschen Hoffnung. Nein, damit wirst du nicht das Gerechte und Gute bewirken. Damit wirst du nicht am Reich Gottes mitdienen, dass du die Position einnimmst wie Jesus am Tag des Gerichts. Du wirst Gottes Gerechtigkeit nicht ausführen mit deinem Zorn. Du wirst die Umstände nicht verbessern. Du wirst die Probleme nicht lösen, die nicht nur äußerlich sind, sondern aus dem Herzen kommen. Das Problem ist Sünde. Und das Objekt des gerechten und heiligen Zorns sind niemals Umstände oder Situationen, sondern immer Sünde. Gott ist zornig auf Sünde allein. Und wir sind es oftmals nicht. Wir sind zornig und verärgert über die Umstände, über alle möglichen Auswirkungen. Aber das Problem ist die Sünde. Und das, was rechtmäßig Zorn hervorbringt, ist Sünde. Aber was hilft dein Zorn gegen Sünde? Gegen die Sünde im Nächsten. Wie willst du Gottes Gerechtigkeit wirken im Leben deines Nächsten? Durch deinen Zorn. Das, was Gott in dieser Zeit und mit den Gläubigen in dieser Welt wirkt, das geschieht nicht durch Zorn. In 1. Timotheus 2, Vers 8, da schreibt Paulus, die Männer sollen an allen Orten, sie sollen beten, indem sie heilige Hände aufheben. Und wisst ihr, was er dann sagt? Ohne Zorn. Ohne Zorn und zweifelnde Überlegung. Warum sagt er das? Es bedeutet, Gott hört nicht auf ein zorniges Gebet. Unglaube und Zorn hindern dein Gebet. Zorn fördert lauter Sünden, die wir dann vermischen mit unserem aufbrausenden Gemüt. Und wir sind uns oftmals dessen noch nicht einmal bewusst. Wenn im Alten Testament steht, dass Gott langmütig ist oder geduldig, dann heißt es wortwörtlich, er ist langnasig. Er ist langnasig. Also die Hebräer, sie verglichen nämlich Zorn mit dem Wutschnauben eines wilden Tieres. Habt ihr das schon mal gesehen? Irgendwie so eine Ochse, der voller Wut schnaubt und plötzlich kommt es dann aus seiner Nase so ein Windstoß, der den Staub aufwirbelt. Aber wer eine lange Nase hat, bei dem dauert es, bis die Wut aus der Nase vorne herausschnaubt. Bei dem dauert es einfach länger. Und deswegen ist jemand, der geduldig ist, wortwörtlich im Alten Testament langnasig. Nun, das ist das, wozu Jakobus rät. Sei langnasig. Nicht im Sinne von Pinocchio, bei dem es eine Zeichen der Lüge war, sondern im Sinne von dieser Bibel als Zeichen der Geduld. Sei langsam zum Zorn. Ja, es gibt einen gerechten Zorn. Und es gibt auch Situationen, wo wir Grund haben, zornig zu sein. Auf Sünde, in uns und in anderen. Aber lass dich nicht schnell anfachen durch Kränkung oder Benachteiligung, durch unbedachte Worte oder missverstandene Gesten, sofort in Zorn zu entflammen. Sei geduldig, vertraue es dem Herrn an, wirf deine Sorgen auf ihn, sei kein Pulverfass mit zu kurzer Lunte. Sobald nur irgendwo ein Funken fliegt, bumm, geht's hoch in dir. Und die Bibel sagt sogar noch etwas. Wenn du zornig bist, dann lass die Sonne nicht untergehen über deinen Zorn. Das heißt, arbeite daran, es schnell wieder zu bereinigen. Wenn hier ein Zorn aufkommt, dann sei langsam zum Zorn, aber schnell zur Versöhnung, schnell zur Bereinigung. Lass diesen Zorn nicht immer weiter sich ausbreiten in deinem Herzen, in deinem Leben, in deinem Reden, in deinem Handeln, sondern kläre es schnell. Denn dein Zorn verbessert nicht deine Umstände. Dein Zorn hilft nicht, wirkt nicht die Gerechtigkeit Gottes. Und drittens und letztens, dein Zorn heiligt nicht deine Seele. In Vers 21 schreibt Jakobus: Deshalb legt ab alle Unsauberkeit und das Übermaß der Schlechtigkeit und nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. In der Bergpredigt zeigt Jesus auf, dass jeder, der seinem Bruder innerlich zürnt, schon schuldig des Mordes in seinem Herzen ist. Zorn, das sind Mordmotive. Und hier passiert etwas in unserem Herzen. Zorn ist nicht nur nutzlos in seiner Wirkung zum Guten in dieser Zeit, sondern Zorn ist auch schädlich in Bezug auf deine eigene Seele, auf deine eigene Heiligung, für dein eigenes Leben. Und darum schreitet Jakobus in Vers 21 von den äußeren Dingen wie hastiges Reden und die Wirkung von Taten zu dem Kern der Sache, deine eigene Seele, dein eigenes Herz. Je deutlicher dein Zorn aufkocht gegenüber anderen Menschen oder vielleicht auch sogar anderen Mitchristen, desto nötiger ist es, dass du prüfst, wie steht es eigentlich mit meiner Seele? Wie steht es eigentlich mit meiner Liebe zum Herrn und wie steht es mit meiner Liebe zum Nächsten? In was für einer Position befindet sich meine Seele? Konzentriert euch nicht nur auf das, was euch am anderen aufregt und verärgert und ob es vielleicht ein gerechter oder ein heiliger Zorn ist, sondern seht zu, dass ihr die Unreinheit loswerdet in eurem eigenen Herzen. Achtet auf das, was sündig ist in eurem eigenen Leben. Legt ab, schreibt der Apostel hier, legt ab die unsauberen Gedanken und dreckigen Worte, wie stinkende Arbeitskleidung. Habt ihr das mal erlebt, dass ihr nach Hause kommt und eure ganzen Klamotten, sie sind so verunreinigt und so dreckig und so stinkend, dass ihr lieber erstmal in den Keller geht, um euch auszuziehen? Legt es ab. Nicht nur ein Teil. Die Sünde erfasst alles, bis aufs Unterhemd. John Owen, der puritanische Prediger, er schreibt in seinem Buch sinngemäß, dass wir niemals über eine einzige Sünde Herr werden, wenn wir nicht gegen jede Sünde kämpfen. Wir werden nie siegreich sein über eine bestimmte Sünde, wenn wir nicht anfangen, alle Sünde zu hassen und zu empfinden, dass alle Sünde, jede einzelne uns verunreinigt. Wenn ich in eine Jauchegrube gefallen bin, auf einem Bauernhof, dann stinkt alles an mir. Durch und durch. Das dringt überall durch. Es reicht nicht, wenn ich nur meine Haare wasche und mir ein frisches Oberhemd anziehe. Die Jauche würde alles wieder durchziehen. Und es würde keinen Unterschied machen, wie sehr ich stinke. Deswegen sagt Jakobus, legt ab alle Unsauberkeit. Alle Unsauberkeit. Alles, was euch beschmutzt. Und vielleicht sagst du, ich kann meinen Zorn nicht kontrollieren. Ich kann es gar nicht ablegen. Das kommt halt so auf und ich habe keine Kraft, dagegen anzukämpfen. Das beherrscht mich dann eben so. Es platzt einfach so aus mir heraus, so bin ich eben. Meine Familie kennt das, es geht dann ja auch schnell wieder zurück. Wisst ihr, das ist eine falsche Entschuldigung. Es ist wirklich eine falsche Ausrede. Sobald der Klempner an der Haustür klingelt, hörst du auf zu schreien und zu fluchen. Sobald das Telefon klingelt und du abnimmst, verändert sich deine Stimme. Wie ist das möglich? Ist der Klempner dir wichtiger als deine Familie? Natürlich kannst du es kontrollieren. Natürlich ist Zorn kontrollierbar, wenn wir ihn erkennen als etwas, was schädlich ist, wozu wir kein Recht haben. Suche keine falsche Rechtfertigung. Du bist für deinen Zorn verantwortlich. Und es sind nicht die äußeren Umstände, die es hervorbringen, es ist dein Herz. Es kommt aus unserem Herzen. Und deshalb legt ab alle Unsauberkeit, kämpft gegen die Sünde in euren eigenen Herzen. Und auch das Übermaß an Schlechtigkeit. Mit dem Zorn dringen lauter weitere Sünden ins Herz. Es reicht ja schon ein Dieb im Haus und er schließt die Tür für 10 weitere auf. Kain, er zürnte, er wurde voller Neid und Bitterkeit und er ermordete seinen Bruder. Mit dem Zorn öffnen wir die Schleusen für eine Überschwemmung von Bosheit und Arglist, von Neid und Hochmut, von Lästerei und Stolz und Rebellion und dergleichen. Gib Acht, geliebter Bruder, geliebte Schwester. Zorn schadet unserer Seele. Sie schadet unserer Heiligung. Wenn wir sagen, ach Zorn, das ist keine Sünde. Das ist nur heiliger Zorn. Damit müssen wir nicht umgehen. Es hat einen Effekt auf deinen Umgang mit jeder Sünde. Und auch hier gibt Jakobus nun eine ganz wichtige und praktische Anwendung, wie man gegen die Sünde im eigenen Herzen ankämpfen kann. Nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Das eingepflanzte Wort ist das Wort Gottes. Wenn wir durch das Wort der Wahrheit wiedergeboren werden, wie Jakobus es kurz vorher beschreibt, dann hören wir die Wahrheit Gottes nicht nur mit unseren Ohren oder nehmen es nicht nur auf mit unserem Verstand, dass wir etwas mehr wissen als vorher, sondern das Wort Gottes, es wohnt in uns, es wirkt in uns, es verändert uns. Und es gehört zu den Segnungen des neuen Bundes, dass das Gesetz Gottes auf die Herzen geschrieben ist. Das, was wir in der Bibel über Jesus lernen, wer er ist und was er getan hat und was er sagt, das gebraucht der Heilige Geist, um uns zu verändern. Unsere Gedanken, unsere Gefühle, unseren Willen, unser Herz. Wir wissen nicht nur, was Gott will, sondern Gott formt auch unseren Willen, dass wir gerne so leben wollen, wie es Gott gefällt. Dass wir eine Liebe finden zu dem, was Gott als gut erklärt und nicht nur, was uns nützt. Gottes Wort wohnt durch seinen Geist in den Christen und es ist eingepflanzt, schreibt Jakobus hier. Das heißt, hier ist eine Festigkeit. Und was machen Pflanzen? Was macht ein Baum, der eingepflanzt ist? Er wächst und er bringt Frucht. Er wächst und er bringt Frucht. Jakobus erinnert uns daran, den Zorn reißen wir nicht durch aufbrausende Gewalt gegen uns selbst aus. Haben manche versucht, die sich dann selber ausgepeitscht haben oder dergleichen. Aber so kämpfen wir nicht gegen die Sünde, sondern indem wir das Wort Gottes in uns wohnen und wachsen lassen. Indem der Heilige Geist in uns das Wort gebraucht, um Frucht zu werden. Nehmt es mit Sanftmut auf, lass dich überführen, lass dich zurechtweisen, lass dich unterweisen in der Gerechtigkeit, die Gott gefällt. Lies das Wort Gottes und beziehe es auf dein Leben. Geh nicht einfach stolz darüber hinweg und sag, ach ja, das gilt für mich nicht. Kenne ich schon alles. Ja, das muss ich mal meinen Nachbarn erzählen. Nimm es mit Sanftmut auf. Oh ja, Gottes Wort spricht zu mir. Diese Warnung, sie geht mich etwas an. Hast du diese Sanftmut? Dieses zarte Gewissen? Diese Einstellung? Herr, sprich, dein Knecht hört. Wir haben die Kraft, zum Sieg über die Sünde, nicht durch uns selbst, nicht durch unsere Disziplin, durch unseren Willen, durch unsere physische Kraft, sondern durch das Evangelium von der Gnade Gottes, die in dem Christen wirkt. Dadurch werden unsere Seelen vor dem ewigen Zorn gerettet. Ja, Jakobus schreibt hier, nehmt das eingepflanzte Wort mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag. Wenn du an Jesus Christus glaubst, dann hast du bereits den Sieg über die Sünde, weil der Zorn Gottes nicht mehr auf dir ruht, sondern du freigesprochen bist von dem Gericht, weil Jesus am Kreuz für dich den Zorn Gottes getragen hat. All die Konsequenz der Sünde, den ewigen Tod. Darum nimm das Wort auf von der Gnade in Jesus. Das Wort vom Evangelium, nimm es in Sanftmut auf und sag, ja, ich brauche das, ich bin ein Sünder, bitte vergib mir. Dieses Wort kann unsere Seelen retten. Aber übe dich auch darin, geduldig und sorgsam das Wort Gottes immer wieder und immer neu Raum zu geben. Denn es rettet dich auch vor der Knechtschaft der Sünde in dieser Zeit. Sodass wir überwinden können, sodass wir gegen die Sünde ankämpfen können und nicht alles nur entschuldigen müssen und sagen, ich konnte halt nicht anders. Ich war nicht Herr meiner selbst. Du musst mich halt so annehmen. Das bin ich eben. Nein, die Bibel sagt, das Wort Gottes, es hat Kraft, es verändert den Christen. Wir nennen es Heiligung. Und durch sein Wort und die Kraft des Geistes in den Christen können wir gegen Sünde ankämpfen und den Zorn hinaustreiben. Höre auf das zarte Reden, wie das leichte Wehen Gottes bei Elia. Nachdem der Sturmwind und das Erdbeben und das Feuer vorübergezogen sind, sprach Gott mit ihm in einem leisen Wehen. Da, wo Elia ruhig geworden ist, war er in der Lage zu hören auf das, was Gott sagt. Was machst du hier, Elia? Lerne, wie geduldig und sanftmütig Gott mit dir, einem Sünder, umgeht. Wenn wir das Wort Gottes auf uns beziehen, merken wir eigentlich, wie geduldig und sanftmütig Gott mit uns umgeht. Und wie viele Sünden sein Wort in uns aufdeckt. Worüber Gott allen alles Recht hätte, zornig zu sein. Aber er ist geduldig und langmütig. Und voller Barmherzigkeit und Liebe. Und er reißt uns in Gnade heraus. Und es hilft uns und soll uns helfen, in Sanftmut auch mit anderen umzugehen. Und den Zorn gegen andere in uns zu beherrschen. Sowohl in unseren Gedanken als auch in unserem Reden und Handeln. Gott ist langmütig gegen uns. Gott ist voller Gnade und wir wollen von ihm lernen. Dazu helfe uns Gott. Amen.